Es ist der 4.8.1986 in Röhrichshof, einem Ortsteil der Gemeinde Philippsthal. Der kleine Ort liegt in Osthessen an der Grenze zu Thüringen. Es ist ein heißer Tag, einer der letzten Ferientage, und Melanie Weimar wird in den nächsten Tagen eingeschult. Monika Weimar hatte vormittags einige Besorgungen erledigt. Ihr Mann Reinhard und die beiden Töchter Melanie und Carola sind zu Hause geblieben. Gegen 11:45 kommt sie wieder zu Hause an. Während sie kocht, bittet sie ihren Ehemann, nach den Kindern zu sehen, die auf dem kleinen Spielplatz der Wohnsiedlung spielen, und sie zum Essen reinzuholen.
Doch Reinhard sieht die Kinder nicht. Sie sind nicht mehr da. Die beiden geben Monikas Familie sofort Bescheid, die im gleichen Haus lebt. Weder eine der beiden Schwestern Monikas noch Mutter oder Oma haben die beiden Mädchen gesehen. Monikas Schwester Brigitte verständigt daraufhin zuerst ihren Ehemann Raymond und danach die Polizei. Freunde und Familie machen sich auf die Suche nach den Kindern. Währenddessen sitzt Monika rauchend auf der Treppe zum Haus und starrt vor sich hin.
Und hiermit herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten?
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Wuhu!
Yeah!
Wie ihr es vielleicht merkt schon, anhand dessen, wie wir in diese Folge gestartet sind, ist heute etwas anders. Und zwar haben wir in diesem Monat eine Doppelfolge für euch. Und zwar Folge 49 und dann die 50, weil das ist ja praktisch wie Geburtstag. Und wir erzählen euch einen Fall gemeinsam. Und ja, wir sind sehr, sehr hyped. Habe ich recht, Alex?
Ja, ich freue mich sehr. Das haben wir gut gemacht, finde ich.
Und ich denke, heute reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei. Wir haben ja danach auch noch Zeit. Und ja, hoffen, dass es euch Spaß macht, unserem Fall zu lauschen. Und ja, dass ihr vielleicht auch die Geschichte, die ihr eventuell gut kennt, denn es ist ein sehr bekannter Kriminalfall, nochmal von einer anderen Seite seht, nach unserer ersten und vor allem nach unserer zweiten Folge.
Schnell wissen alle, die Kinder der Familie Weimar sind verschwunden. Die 7-jährige Melanie und die 5-jährige Carola sind von niemandem mehr seit dem späten Vormittag des Montags gesehen worden. Die Polizei sucht mit Hundertschaften nach den beiden Mädchen. Sind die beiden Opfer eines Sexualstraftäters geworden, der vor kurzem aus einer Haftanstalt ausgebrochen ist? Könnte es sein, dass sie zu einem Fremden ins Auto gestiegen sind? Die Medienvertreter kommen in Scharen nach Philippsthal und jeder Einwohner hat etwas zu dem vermissten Fall zu sagen. Vermutungen gibt es viele, aber kaum ernstzunehmende Hinweise. Die Kriminalpolizei findet kurz nach der Aufnahme der Ermittlungen heraus, dass das Verhältnis der Eltern nicht mehr das Beste zu sein scheint. Monika hat sogar eine Affäre mit einem amerikanischen Soldaten. Hat sie die Kinder mit ihm vielleicht versteckt, um endgültig die Beziehung zu ihrem Ehemann beenden zu können? Auch hierfür findet die Polizei aber keine Hinweise.
Die Suche nach Carola und Melanie scheint sich im Sande zu verlaufen, als am Donnerstag, den 7. August, ein Busfahrer, der die Überlandstrecke fährt, eine kurze Pause in einer Haltebucht macht. Er schaut aus dem Fenster und sieht etwas in einem Brennnesselbusch liegen. Da er sich nicht traut, das Ganze genauer anzusehen, hält er einen Kollegen an, der sich das Gebüsch nun aus der Nähe ansieht. Das ungute Gefühl des Fahrers wird bestätigt, denn in diesem Gebüsch liegt eine Leiche. Sie trägt ein weißes Shirt mit FC Bayern Aufdruck und rote Baumwollshorts. Es handelt sich dabei um Melanie Weimar. Die Polizei wird sofort zum Fundort gerufen und einer der Beamten überbringt der Familie die Todesnachricht. Monika bricht in Tränen aus und ist total verzweifelt. Sie krallt sich an einen Polizeibeamten. Als der Kripo-Beamte sich auf den Rückweg macht, bekommt er einen Anruf. An einem Straßenstück im Bengendorfer Grund, ca. 4 Kilometer vom ersten Fundort an der Landstraße 3255, wird gegen 18 Uhr eine weitere Kinderleiche gefunden. Diese trägt ebenfalls die von Monika bei der Vermisstenmeldung beschriebene Kleidung. Ein dunkles, rosanes Shirt und eine gelbe Strickhose mit Gummizug. Es ist Carola Weimar.
Die Untersuchung durch die Gerichtsmediziner bringt wichtige Informationen ans Tageslicht. An Kleidung und Haar von Melanie findet man jede Menge Kletten. An beiden Mädchen werden unterschiedliche Faserspuren gesichert. Melanie starb durch Ersticken, vermutlich mit Hilfe einer weichen Bedeckung, und Carola durch Erwürgen. An der Unterwäsche beider Kinder ist jedoch keine Spur von Einnässen zu finden. Das ist mit Blick auf die Todesursache äußerst seltsam, denn das Einnässen ist in beiden Fällen eine natürliche körperliche Reaktion.
Beigesetzt werden die beiden Kinder am 11.08.86 unter großer Anteilnahme der Philippsthaler und auch die Beamten der Kripo sind bei der Trauerfeier anwesend. Die Eheleute Weimar sind am Boden zerstört. Trotzdem stützen sie sich nicht gegenseitig. Monika wird von ihrem Schwager gehalten. Am Tag zuvor erschien die Todesanzeige, die von den Eltern verfasst wurde. Ein Zusatz, der alle hellhörig werden lässt, lautet wie folgt: Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin? Dann sage ihr, dass wir im Himmel sind.
Währenddessen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Aber die Lösung ist auch mehr als 2 Wochen später noch nicht in Sicht. Die Beamten konzentrieren sich auf Familie Weimar, da es für sie keine Anhaltspunkte für einen Täter von außerhalb gibt. Also wird sich der Ablauf von Monika Weimars Montag nochmal genauer angeschaut. Sie gab bei der Polizei folgenden Ablauf an. Sie hat die Kinder am Montagmorgen gegen 9:30 geweckt und die drei haben zusammen gefrühstückt. Reinhard hat währenddessen noch geschlafen. Gegen 10:15 verlassen die Kinder die Wohnung und gehen zum Spielen auf den Spielplatz der kleinen Siedlung. Auf diesem Spielplatz gibt es einen Sandkasten und eine Schaukel. Auch Monika verlässt daraufhin das Haus gegen 10:30 und fährt mit dem Auto weg. Sie fährt zur Bank. Dort will sie mit einem Bankangestellten gesprochen haben, der an diesem Montag allerdings nicht gearbeitet hat. Des Weiteren will sie gegen 11:15 auf der Post gewesen sein. Diese schließt allerdings um 11 Uhr. Sie muss also zuvor dort gewesen sein. Außerdem braucht sie noch 2 Becher saure Sahne. Dafür fährt sie bis nach Philippsthal, auch wenn es in der näheren Umgebung einen Supermarkt gibt. Monika sagt dazu, dass die Sahne eben nur in diesem Markt im Angebot war.
Wie man hören kann, werden viele ihrer Aussagen teilweise widerlegt. Und der Polizei kommt das alles ziemlich seltsam vor. Aber das sind nicht die einzigen Auffälligkeiten. Die Frontscheibe des weißen Familienpassat hat einen riesigen Riss. Monika vermutet, dass dieser aufgrund eines Steinschlags entstanden ist. Am Montagmorgen wurde sie nämlich von einem LKW überholt. Dabei sei ein Stein auf die Scheibe geknallt. Auch diese Aussage wird von der Polizei widerlegt. Die Scheibe ist von innen gesprungen. Darauf angesprochen sagt Monika, dass es dann vermutlich beim Sex mit ihrer Affäre am Abend vorher passiert sein muss. Die Ermittler bezweifeln das. Und dann kommt noch ein Zeuge auf die Beamten zu. Am Montag, den 4.8., hat er das Auto der Familie Weimar in der Haltebucht gesehen, in der man später Melanies Leiche gefunden hat. Das war gegen 11 Uhr und auf dem Rückweg 20 Minuten später sieht er das Auto erneut an dem Fundort.
Und als wäre das nicht schon auffällig genug, bekommt die Polizei kurz darauf auch noch 2 anonyme Briefe von Monika Weimar übergeben. Schauen wir uns einen davon doch mal etwas genauer an. Das ist die Strafe. Es tut mir leid, aber das musste sein. Erst die Kinder, jetzt bist du dran. Von wem der Brief kommt, kannst du dir denken. Die Schrift ist eigentlich mehr ein Gekrakel und es ist schnell klar, dass jemand versucht hat, seine eigene Handschrift zu verstellen. Ein Schriftexperte beschäftigt sich intensiv damit und kann zeigen, mit ziemlicher Sicherheit ist dieser Brief von Monika selbst geschrieben. Für die Kriminalbeamten ist klar, Monika ist spätestens jetzt die Hauptverdächtige.
Alex, jetzt will ich mal von dir wissen, was sagst du zu dem Tagesablauf, der nicht so sein kann, wie sie ihn geschildert hat?
Ich finde, also es ist schon merkwürdig, dass sie es so schildert und die Ermittler ziemlich schnell herausfinden können, dass das nicht ganz so sein kann, wie sie es geschildert haben. Das wirft schon ein komisches Licht auf sie, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, weil ich muss nämlich auch sagen, dass ich es wiederum nicht so schlimm finde, wie es für die Polizei war. Weil ich bin der Meinung, wenn jemand sagt, ich war gegen 11:15 bei der Bank, dann kann das natürlich auch sein, dass der 10 Minuten vor 11 dort war. Und man schaut ja nicht die ganze Zeit auf die Uhr, wenn man in die Bank geht. Das heißt, man schätzt halt die Zeit so grob, je nachdem, wie lange man normal braucht und was man vielleicht davor gemacht hat oder danach eben. Und das mit der Post finde ich eigentlich auch nicht so seltsam, weil ich der Meinung bin, dass man ja nicht die ganze Zeit auf die Uhr schaut und man schätzt es halt so grob und überlegt sich halt, ja, vorher habe ich vielleicht mal auf die Uhr geguckt und da war es irgendwie 5 vor, als muss ich gegen kurz nach 11 dort gewesen sein oder so. Also wenn man keinen Grund hat, wirklich alles genau zu takten, dann schaut man ja auch nicht auf die Uhr, um eben die Zeit so festzuhalten. Und genauso finde ich auch den Fall mit der Bank, dass sie halt dachte, sie wäre da bei einem bestimmten Mitarbeiter gewesen. Nicht so komisch, weil ich der Meinung bin und weil das ja auch wirklich so ist. Aussage, Psychologie, 1x1 sozusagen. Unsere Aussagen und Erinnerungen, die verändern sich und das ist kein klares Bild, was wir im Kopf haben, sondern das sind halt verschiedene Sachen, die wir zusammenstecken. Das heißt, wenn sie immer bei diesem bestimmten Bankbeamten war, dann kann das passieren, dass in ihrer Erinnerung sie auch wieder bei dem Bankbeamten war, auch wenn der gar nicht da war an dem Tag, weil das Gehirn den Teil sich halt nicht gemerkt hat und dann nimmt es halt das, was normal da reinpasst, so sozusagen, jetzt mal einfach erklärt. Deswegen, ich verstehe nicht, warum die Polizei das so auf die Goldwaage gelegt hat, was sie da gesagt hat.
Ja, und außerdem ist es ja auch eine Ausnahmesituation. Also wie du sagst, sie hat ja nicht damit gerechnet, dass sowas passieren wird und er hat dann eben auch nicht genau auf die Uhr geguckt, wenn sie irgendwo hingegangen ist. Und in so einer Ausnahmesituation denkst du halt eben sehr intensiv drüber nach und dann kann es eben auch sein, dass dir dann Sachen einfallen, die du eigentlich nicht gesehen hast, wie du gerade halt gesagt hast, so. Ja, und ich finde, es ist auch völlig legitim, dass sie in einen anderen Supermarkt fährt, um diese saure Sahne zu kaufen, weil es da ein Angebot war. Es gibt total viele Menschen, die das machen, wenn irgendwo ein Angebot ist, da extra hingehen, um die Sachen zu kaufen. Das mache ich auch so. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt super suspicious.
Ja.
Sage ich jetzt mal.
Vor allem die Polizei hat das ja so dargestellt, so ja, der andere war viel näher und warum sollte man so viel Zeitaufwand dafür sich machen sozusagen. Aber ich meine, wenn sie die Zeit hat und vielleicht ist schönes Wetter und so und sie hat keinen Stress, warum soll sie denn das dann nicht machen? Also das ist ja, jeder kann ja einkaufen gehen, wo er will. So, und wenn ich mir mal überlege, es gibt ja schon grundsätzlich so Sachen, dass Leute einfach lieber in den und den Supermarkt gehen, dann sollen sie das doch machen. Also da verstehe ich den Punkt nicht, warum man das so als sowas Komisches empfindet. Was ich auch, also sie haben recht, dass das mit dieser Scheibe so ein bisschen komisch ist, weil das war wirklich ein sehr, sehr großer Riss. Allerdings, wenn ich überlege, hier gibt ja so eine Werbung von einer ganz bekannten Firma, die Steinschläge repariert, also Scheiben. Und ich hatte noch nie einen Steinschlag, aber ich meine, das kann ja auch nur ganz klein sein und dann plötzlich aufreißen. Also vielleicht ist es gar nicht direkt so passiert, sondern da war halt mal, ist sie irgendwie hingekommen oder so und vielleicht war das wirklich beim Sex, wobei die Polizei behauptet, das wäre nicht möglich. Wo ich mir auch denke, ich weiß nicht, wie gut du das nachstellen kannst.
Ja.
Aber vielleicht hat auch ein Kind mal was dahin geworfen, man hat es nicht gesehen und dann ist dieser Riss halt aufgerissen an diesem Morgen. Und also das ist nicht so, dass da gleich die ganze Scheibe zerspringen muss, wenn was passiert, sondern das kann sich wirklich plötzlich verändern und dass der halt einfach größer wird, so.
Ja, was halt dann natürlich auch nicht so gut ist, sind diese Briefe.
Ja.
Das wirft schon echt ein sehr schlechtes Licht auf die Situation.
Absolut. Ich finde halt auch, sie verdächtigt ja, also dieser Brief, den Text, den du vorgelesen hast, das ist ja, scheint ja schon so, dass sie damit ihren Mann verdächtigen möchte, weil, ja, es ist sehr privat auch, wie das geschrieben ist. Und das finde ich sehr schwierig, weil warum macht man das? Sie könnte ja auch sagen, dass sie glaubt, ihr Mann hat was damit zu tun. Aber so einen Brief zu schreiben, das ist schon,
ja,
es ist nicht gut für sie. Und man fragt sich halt wirklich, warum tut man das? Ja, aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was danach passiert.
Damit konfrontiert wird Monika festgenommen und macht eine neue Aussage. Diese ist heute als die Nachtversion bekannt. Am Sonntag, den 3. August 1986, ist Monika mit Kevin und ihren beiden Kindern im Schwimmbad. Danach hat sie die Kinder bei Reinhard gelassen und fährt mit ihrer Schwester und Kevin ins Musikparadies. Dort trinkt sie auch Alkohol und Kevin und sie haben Sex im Auto. Danach fährt sie ihre Affäre zurück in die Kaserne, um dann gegen 3 Uhr nachts zu Hause zu sein. Im Esszimmer der Wohnung brennt noch Licht. was Monika wundert, da es schon so spät in der Nacht ist. Zu Hause sitzt ihr Mann im Kinderzimmer mit einer Bierflasche in der Hand und weint. Sie fragt, was los ist, und er sagt nur, jetzt kriegt keiner von uns die Kinder. Monika geht zu ihren Mädchen, hebt die Arme an, und diese fallen schlaff wieder runter. Auch wenn die Körper noch warm sind, weiß sie, dass die beiden tot sind. Beide Kinder haben keine Schlafsachen an, sondern tragen normale Kleidung. Weil sie nicht weiß, was sie machen soll, geht sie ins Schlafzimmer und setzt sich aufs Elternbett. Dann hört sie, wie Reinhard die Tür öffnet und kurz darauf den Wagen startet. Als er zurückkommt ins Schlafzimmer, sagt er ihr, wo er die Kinder abgelegt hat. Danach gehen die beiden ins Bett. Am Parkplatz ist sie deshalb am nächsten Tag, um sich von ihrer Tochter zu verabschieden.
Ja, jetzt haben wir die bekannte Aussage von Monika Weimer gehört, die Nachtversion. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder für wie glaubwürdig hältst du diese Aussage?
Also, es ist eine ganz andere Version. Irgendwie, ich finde, es klingt plausibel, dass sie eben den ganzen Abend unterwegs war. Es ist schwierig, finde ich, weil wenn ich mir zum Beispiel so überlege, wie sie sich verhalten hat, als sie die Nachricht bekommen hat, dass Kinder tot sind. Und weil ich habe nämlich in dem Podcast gehört, dass sie sogar Beruhigungsspritzen bekommen hat. Oder beide Eltern sogar, weil beide so völlig außer sich waren. Ja, ich finde, es klingt schon irgendwie plausibel, aber es ist einfach merkwürdig. Weißt du, was ich meine? Weil erstmal diese Version mit den ganzen Sachen, die sie erledigen musste, dann tauchen diese Briefe auf. Ja, es verwirrt einfach. Ich bin verwirrt.
Ja, kann ich dir zustimmen, weil es auf jeden Fall ein sehr großer Sprung von meine Kinder sind vom Spielplatz verschwunden zu ich komme nachts nach Hause und meine Kinder sind tot. Was die Polizei ja vorgehalten hat zu diesem Zeitpunkt ist, eine Mutter würde das nicht machen, die würde nicht schlafen gehen dann und wieso hat sie nicht gleich die Polizei gerufen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie und vielleicht auch Reinhard, wenn diese Version stimmt, einfach das weggeschoben haben. Dass die versucht hat, das auszublenden und als dann wirklich dieser Beweis von der Polizei kam, wir haben eure Kinder gefunden und die sind tot, dann ist ihre Welt zusammengebrochen, weil in ihrem Kopf hatte sie sich das anders ausgemalt. Da hatte sie ein anderes Bild geschaffen, dass ihre Kinder vielleicht doch wieder auftauchen. Und dieses Bild ist dann wirklich endgültig zerstört worden von der Polizei. Und ich halte es auch nicht für so absolut abwegig, dass sie eben nicht direkt die Polizei gerufen hat, weil du kommst nach Hause, bist vielleicht gut angetrunken, vielleicht sogar betrunken so und willst einfach nur ins Bett gehen und dann siehst du das und das ist ja immer noch dein Ehemann und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und dass sie dann ins Schlafzimmer gegangen ist und vielleicht erstmal irgendwie so eine Art Dissoziation hatte, das halte ich für jetzt nicht komplett abwegig. Und nur weil ich mir denken würde, oh Gott, ich würde sofort die Polizei rufen, heißt es nicht, dass ich das auf andere auch projizieren kann. Weil jeder geht mit solchen Momenten einfach anders um. Und das ist eigentlich so eine Art Flucht vor dem Moment, so vor dieser Angst und vor der Situation. Und sie hat auch gesagt, sie wollte ihren Mann beschützen, deswegen hat sie das nicht gesagt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir wirklich eher vorstellen, dass sie einfach gar nicht wusste, was sie tun soll.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja so eine extreme Ausnahmesituation. Ich weiß selber nicht, wie ich in dem Moment irgendwie reagieren würde. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh, es ist echt schrecklich.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Die Polizei glaubt ihr das nicht. Trotzdem wird sie daraufhin erstmal entlassen. Um genau zu verstehen, wieso die Polizei ihr nicht glaubt und sie verdächtigt wird, schauen wir uns jetzt einmal die Familienverhältnisse und die einzelnen Personen genauer an.
Monika macht nach der Schule eine Hauswirtschaftslehre und wird Krankenpflegehelferin. Mit 18 Jahren hat sie nichts außer Schule und Ausbildung erlebt. Sowohl ihre jüngere als auch ihre ältere Schwester sind schon verheiratet und Monika hat Torschlusspanik, einsam und allein zu sterben. Reinhard kannte sie schon, weil er gemeinsam mit ihrem Vater im Kali- und Salzschacht arbeitete. 1977 arrangiert Monikas Schwager ein Date für die beiden in der Disco. Reinhard kommt aus einer Bauernfamilie. Seine Eltern wollten eigentlich auch, dass er den Familienhof übernimmt. Aber er hat daran kein Interesse. Das Verhältnis ist extrem schwierig bei ihm zu Hause und Misshandlungen sind auch keine Seltenheit. Deshalb ist es für Reinhard auch eine große Erlösung, als er bei Monikas Familie einziehen kann, nachdem die Beziehung der beiden ernster wird. Mit 20 heiratet Monika Reinhard, der 6 Jahre älter ist. Das Haus, in dem die Familie lebt, wird von Kali und Salz gestellt und kostet nicht viel Miete. Trotzdem arbeiten beide. Reinhard hat Schichtdienst, was für die jungen Eheleute schwierig ist, und nach der Geburt der ersten Tochter im Juli 1979 wird die Beziehung noch angespannter. Monika geht weiter arbeiten, aber nach Carolas Geburt im Mai 81 muss sie ihre Stelle vorerst aufgeben. Carola ist ein sehr schwächliches Kind. Schon ihre Geburt ist problematisch. Sie hat einen Leistenbruch und braucht deshalb besonders viel Aufmerksamkeit. In dieser Zeit fühlt Monika sich besonders alleingelassen mit den Kindern und dem Haushalt. Denn Reinhard arbeitet in Wechselschichten, schläft danach lange und geht seinen Hobbys Golf und Kegel nach. Der Sex mit Reinhard ist für Monika mit Schmerzen verbunden und Spaß hat sie dabei auch nicht. Nach Carolas Geburt wird die sexuelle Abneigung gegenüber ihm immer stärker und so schlafen die beiden überhaupt nicht mehr miteinander. Schließlich will sie gar nicht mehr von ihm angefasst werden. Sie fängt dann auch wieder das Arbeiten an und nimmt vor allem die Nachtschichten an. In dieser Zeit schaut ihre Mutter nach den beiden Kindern. Für Reinhard ist das ein No-Go, denn er will der Familienversorger sein und das klassische Familienbild nach außen tragen. Monika hingegen will eigenständig sein und so wenig Zeit wie möglich mit Reinhard verbringen. Im Jahr 1986 nimmt ihre Schwester Brigitte sie mit ins Musikparadies Bad Hersfeld. Dort feiern auch die ganzen US-Soldaten, die bei den deutschen Frauen sehr beliebt sind. Monika lernt den großen, schlanken Kevin Pratt kennen und ist sofort von seiner ausdrucksstarken Art beeindruckt. Auch Kevin erzählt später, dass er sich sofort in ihr Lächeln verliebt hat. Sie stürzt sich in eine Affäre mit ihm und hat das erste Mal keine Probleme, sondern Freude beim Sex. Auch Kevin ist verheiratet und hat Kinder. Seine Familie lebt aber in den USA und eine Scheidung steht auch bevor, denn Kevin Pratts Ehefrau hatte ihn betrogen. Melanie und Carola mag er sehr und auch die beiden Mädchen verstehen sich gut mit dem neuen Freund der Mutter. Reinhard weiß von der Beziehung seiner Frau, sie macht daraus wirklich gar kein Geheimnis. Oft zieht sie ihn sogar damit auf, einen neuen, besseren Mann gefunden zu haben. Reinhard wird sowieso schnell wütend und das reizt ihn extrem. Wenn ihm etwas nicht passt, ohrfeigt er seine Frau und auch seine Kinder. Monika erzählt, dass Reinhard Melanies Gesicht einmal blutig schlug, weil sie die Badezimmertür nicht richtig geschlossen hat. Kevin sieht außerdem mehrmals die Spuren der Misshandlungen an Monikas Körper. Nach außen hat Reinhard trotzdem den Ruf, ein Schlappschwanz zu sein. Ein Mann, der nicht um seine Frau und seine Familie kämpft, sich stattdessen besäuft und zu Prostituierten geht. Aber eine Trennung oder gar Scheidung steht bei den Eheleuten Weimar trotzdem nicht im Raum. Ob Monika Angst vor dem Gerede hat, ob sie den Kindern die Scheidung nicht zumuten will oder einfach Angst vor dem Ungewissen hat, was die Beziehung mit Kevin mit sich bringen würde, das ist alles nicht ganz klar. Es gab auf jeden Fall mehrmals Streitigkeiten zwischen Kevin und Monika deswegen, zuletzt kurz vor dem Verschwinden der Kinder. Aus diesem Grund verdächtigt Kevin auch Reinhard, etwas damit zu tun zu haben. Wenn Monika sich doch endlich für ihn entschieden hätte, wären die Kinder mitgekommen und Reinhard hätte am Ende noch dabei zusehen müssen, wie seine Familie nach Amerika auswandert. Vor dem Hintergrund seiner Gewaltausbrüche macht diese Verdächtigung auf jeden Fall Sinn.
Allerdings gibt es ein paar komische Vorfälle in den Monaten vor Melanies und Carolas Tod. Reinhard ist ständig müde und schläft die meiste Zeit, die er nicht arbeiten muss. Dazu vergisst er fast alles. Eine halbe Stunde nach dem Essen weiß er davon schon nichts mehr. Er entwickelt einen richtigen Verfolgungswahn und glaubt, Monika würde ihn vergiften. Sie kümmert sich in dieser Zeit um ihn. Der Arzt kann erst nicht feststellen, was mit Reinhard los ist, findet dann aber in seinem Blut Rückstände von dem Benzodiazepin Valium. Das ist ein Beruhigungsmittel, welches unter anderem bei Schlafstörungen verschrieben wird. Vor allem in der Eingewöhnungsphase kann es zu Tagesmüdigkeit und Schläfrigkeit kommen und auch Verwirrtheit und Blackouts sind Nebenwirkungen von Valium. Das Komische an den Blutwerten ist, Reinhard nimmt offiziell kein Diazepam und weiß auch nicht, wie es in seinen Körper gekommen ist. Seine Vermutung, Monika mischt ihm das Medikament unter, nachdem sie es aus dem Krankenhaus mitgehen lassen hat. Beweise dafür gibt es allerdings keine.
Für die Ermittler ist Monika die Hauptverdächtige Nummer 1. Sie hat zuerst einen Tagesablauf vom Montag, den 4. August erzählt, der so nicht stimmen kann. Außerdem hat sie eine Affäre. Vielleicht hat sie ja doch Angst, dass Kevin sie nicht mit den Kindern haben will und hat die beiden Mädchen deshalb umgebracht. Oder könnte ein Sorgerechtsstreit vielleicht die Beziehung zu ihrem Freund zerstören? Dazu noch die Nachtversion, die sie ihr kein bisschen abkaufen. Welche Mutter würde sich schon in ein anderes Zimmer zurückziehen, statt die Polizei zu rufen, nachdem ihr Mann die Kinder getötet hat? Spätestens am Montag hätte sie Klartext sprechen können und müssen. Stattdessen spinnt sie eine Lügengeschichte zusammen. Darüber hinaus haben mehrere Personen die beiden Mädchen am Montag, den 4.8. noch gesehen. Eine Nachbarin ist sich sicher, sie auf dem Spielplatz im Sand beobachtet zu haben. Zwei Besucher dieser Nachbarin sind am frühen Morgen noch an den Kindern vorbeigefahren. Dabei haben Melanie und Carola den beiden sogar gewunken.
Der Staatsanwalt, der die Ermittlungen leitet, glaubt hingegen an den Mord durch den Vater Reinhard. Monika hat einfach kein Motiv, wohingegen Reinhard ein sehr präsentes hat. Wenn Monika ihn verlässt, wird sie auch die Kinder bekommen. Außerdem fühlt er sich durch seine Frau gedemütigt und ist mehrmals handgreiflich geworden. In einer Vernehmung vom 30. August sagt Reinhard erst, er könne es nicht gewesen sein und später dann, ja, wenn ich es war, muss ich einen Blackout gehabt haben. Der Staatsanwalt führt Reinhard Weimer dem Haftrichter vor. Dieser hält ihn aber nicht für den Täter. Er ist von der Schuld der Mutter überzeugt. Da der Staatsanwalt nicht mit den Verdächtigungen von Ermittlern und Haftrichter mitgehen will, wird er ausgewechselt. Monika wird erneut verhaftet und ab dem 21. Dezember 1987 steht sie wegen des Verdachts, ihre beiden 7 und 5 Jahre alten Töchter umgebracht zu haben, vor Gericht.
Und damit endet der Hauptpart unseres ersten Teils der Doppelfolge. Und Alex, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, wen verdächtigst du?
Das ist so eine schwierige Frage, weil wir ja schon ungefähr wissen, wie es weitergehen wird. Aber von dem, was ich bisher gehört habe, ja, würde ich sagen, dass der Reinhard was damit zu tun hat.
Ja, sehe ich auch so. Was ist für dich da so der ausschlaggebende Punkt?
Also er ist der Familie gegenüber gewalttätig gewesen. Ich finde eben auch, dass er ein Motiv hat, weil er von der Affäre weiß und weil Monika es ihm auch ständig so unter die Nase reibt. Und wenn er schon so handgreiflich ist und schnell wütend wird und aggressiv wird, dann finde ich, hätte das zum Beispiel so eine Kurzschlussreaktion sein können. Dann hat er ja auch noch getrunken. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, weiß nicht, an dem besonderen Abend, wo Monika so lange weg war, bis 3 Uhr nachts, einfach irgendwas passiert ist in dem Moment, wo er dann quasi so ein Blackout eben hatte. Und ich denke, wenn er eh schon diese Medikamente im Blut hat und dann noch zusätzlich Alkohol trinkt, dass das wahrscheinlich auch keine gute Mischung ist.
Davon gehe ich auch aus.
Deswegen, ja, ich finde das, ja, das klingt schon verdächtig, finde ich.
Ja, Ich finde auch diese Aussage von ihm, ja, wenn ich's gewesen bin, dann muss ich einen Blackout gehabt haben. Das ist ja irgendwie schon so, also für mich gibt es so das Signal, vielleicht war ich's doch. Weil wenn ich mir wirklich zu 100% sicher bin, warum sage ich das dann so? Und er weiß ja auch, dass er eben diese ganz krassen Blackouts hat. Deswegen, ich finde ihn auch sehr verdächtig und er hat eben ein Motiv und das hat Monika einfach nicht, meiner Meinung nach. Kevin hat immer gesagt, dass er die Kinder auch bei sich haben will. Er hat gerne Zeit mit den Kindern verbracht und er wusste, Monika gibt's nur mit den Kindern. Und er hat ihr nie irgendwie andere Versprechungen gemacht. Das heißt, ich verstehe nicht, warum sie hätte umbringen sollen, weil in einem Sorgerechtsstreit wäre sie ja auch komplett 10 Meilen vor Reinhard gewesen, so.
Ja, und er hat der Polizei ja auch gesagt, dass er denkt, dass das eben Reinhards Motiv ist, weil er sich vielleicht vorgestellt hat, wie Kevin und Monika mit den Kindern in Amerika ein gutes Leben zusammen haben, so, weißt du, also es zeigt ja schon, dass er die Kinder auch mitgenommen hätte und aufgenommen hätte in die Familie sozusagen.
Ja, genau, genau. Ja, also ich finde auch Reinhard deutlich verdächtiger. Was ich aber auch schon seltsam finde, ist der Punkt, warum diese Medikamente in seinem Blut sind. Und ich fand die auch sehr, sehr lange sehr komisch und habe mich auch immer gefragt, könnte es wirklich Monika sein? Nächste Folge werden wir dazu was besprechen, was vielleicht das Ganze erklären könnte. Aber ja, Stand jetzt, wenn man die Informationen anguckt, dann denkt man schon, woher kommen die? Macht es vielleicht Monika wirklich, damit er irgendwie ruhig gestellt ist oder so?
Ja, vielleicht. Ich meine, wir wissen ja nicht genau, wie es in dieser Beziehung aussah. Vielleicht hätte es auch sein können, dass Monika ihn ruhig stellt, damit sie, wenn sie nachts vom Feiern kommt, nicht verprügelt wird.
Hm.
Das wissen wir ja nicht.
Ja, oder dass sie sich denkt, wenn der schläft, dann kann ich meinen Freund auch in die Wohnung holen, wobei sie das wohl auch gemacht hat, wenn Reinhard nicht geschlafen hat und Reinhard und Kevin auch aufeinander getroffen sind. Aber natürlich ist ein ruhig gestellter Ehemann angenehmer in dem Fall. So, es klingt jetzt hart, aber aus der Sicht von Monika würde es schon irgendwo Sinn ergeben. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas seltsam, aber selbst dann, es könnte ja auch so sein, Monika ist feiern, für Reinhard ist eh der Tag total scheiße, weil Reinhard wollte auch mitschwimmen gehen und Monika hat einfach nur gesagt, du kannst doch gar nicht schwimmen, so, und wollte ihn halt nicht dabei haben. Dann hat er getrunken, dann hatte er vielleicht das Valium eben im Blut und keine Ahnung, dann haben die Kinder am Abend irgendwie genervt und dann hat er sozusagen gesnappt, wer weiß so. Also ich halte das schon auch für, Stand jetzt halte ich ihn für den eigentlichen Verdächtigen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Polizei das anders sieht. Weil ja, ihre Aussage war vielleicht am Anfang eben nicht so passend oder so. Aber ich sehe halt wirklich überhaupt kein Motiv.
Ja, ich auch nicht.
Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal intensiv damit beschäftigen, denn wir sprechen auch noch ein bisschen über Gerichtsverhandlungen. Denn dieser Fall ist nicht noch 1987 oder 1988 zu Ende. Nein, das wird ein sehr langer Rechtsstreit werden. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und schreibt uns gerne mal auf Instagram @leichenschmauspoddy oder auf Spotify. Wen verdächtigt ihr denn? Oder was denkt ihr, ist passiert? Oder ja, genau. Was ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr vielleicht von Monikas Aussage, von der Nachtversion? Genau. Schreibt uns das auf jeden Fall gerne mal. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Ja.
Genau.
Und um jetzt trotzdem einen typischen Leichenschmaus-Abschluss zu haben, Alex, hast du vielleicht heute eine Empfehlung für uns?
Ja, ich habe eine Empfehlung.
Leg los.
Ich weiß nicht, wer von euch das schon alles ausprobiert hat, keine Ahnung. Aber mein Freund hat letztens Wassermelone eingefroren, also so in Scheiben geschnitten und dann eingefroren. Und dann haben wir das so, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde später Vielleicht war es auch ein kleines bisschen länger danach rausgeholt und gegessen. Und es war echt lecker. Das war so geil. Es war wie ein Wassermeloneis, aber das Einfrieren hat die Wassermelone süßer gemacht. Also die hat davor wirklich nicht so süß geschmeckt. Und nach dem Einfrieren war die so lecker und es war super erfrischend. Und es hat auch nicht alles so getropft, natürlich, ne, weil alles gefroren war, aber das war echt lecker. Das kann ich nur empfehlen.
Das klingt irgendwie nice. Kann es leider nicht ausprobieren, aber berichtet auf jeden Fall mal, wenn ihr das ausprobiert, wie ihr das fandet. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ja großer Melonen-Fan, muss ich auch sagen. Meine Empfehlung ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig oder so, aber ich versuche gerade ein bisschen weniger Kaffee mit Koffein zu trinken. Stattdessen vielleicht eher mal einen schwarzen Tee. Aber ich liebe halt Kaffee. Und wenn ihr auch Kaffee liebt, aber vielleicht nicht so viel trinken wollt davon, weil zu viel ist nicht so gut oder wenn ihr sehr empfindlich seid, probiert echt mal entkoffeinierte Kaffees aus. Also es gibt unterschiedliche Marken, die wirklich lecker schmecken. Es gibt ja immer wieder Marken, die behaupten, oh, wir sind der erste entkoffeinierte Kaffee, der lecker schmeckt. Ich finde, es gibt wirklich viele gute Kaffees entkoffeiniert. Momentan trinke ich einen entkoffeinierten Espresso. Und da mache ich mir gerade nämlich immer Eiskaffee mit. Mach die faule Variante. Ich mache mir Kaffee und stelle ihn in den Kühlschrank. Du kannst es ja auch Cold Brew mäßig machen, aber da habe ich immer nicht so Bock drauf. Und dann schön noch mit so Eiswürfeln und Milch dazu. Und dann kannst du halt auch zwei trinken oder so, weil ich finde, das ist ein schönes Erfrischungsgetränk auch. Und ja, es ist halt nicht so viel Koffein. Genau. Das finde ich sehr lecky, schmecky. Und deswegen meine Empfehlung an euch, probiert entkoffeinierten Kaffee auch mal aus.
Kann ich nur so bestätigen. Paula schickt mir immer wieder mal entkoffeinierten Kaffee und ich fand den bisher immer super lecker.
Sehr schön, sehr schön. Und ihr könnt euch ja da ausprobieren. Es gibt ja ganz verschiedene, also von normalem Filterkaffee, Kaffeecrema, ja, unterschiedliche Sorten, auch Espresso eben entkoffeiniert. Und ja, ich finde, das ist was Feines und wie gesagt, dadurch, dass es ja auch so viele verschiedene Sorten gibt, ist da eigentlich, denke ich, für jeden irgendwie was dabei. Genau. Ja, und weil wir ja ein bisschen unser Schmaus und Graus aufsparen müssen, das ist kein Wort, glaube ich, wir dürfen nicht so oft welche machen, sonst haben wir keine mehr. So kann ich es ja sagen. Lassen wir das heute mal weg. Also heute kein Schmaus oder Graus. Ja, wir hoffen oder ich hoffe und ich denke, ich kann für uns beide sprechen oder für uns drei, wenn wir unseren Producer Harald mit einbeziehen, dass euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht auch einige von euch die Folge noch nicht kennen. Alex kannte den Fall nämlich tatsächlich auch noch nicht, bevor wir den ausgesucht haben. Und ja, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir den zweiten Teil hochladen. Alex, hast du auch noch Worte, die du dazu loswerden musst?
Ich hoffe, euch hat's genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich finde solche Art von Folgen total cool, wenn man das so gemeinsam machen kann. Ja, und da dürft ihr sehr gerne ein Feedback zu hinterlassen, einfach damit wir auch wissen, ob euch solche Folgen gefallen, dass wir sowas vielleicht auch öfter machen können. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.
Ja, und wir wissen natürlich, dass wir hier von einem True-Crime-Fall sprechen. Und gefallen ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich meine, was sollen wir sonst sagen? Vielleicht, ob ihr ihn interessant fandet oder was auch immer. Wir hoffen, ihr versteht, wie wir das meinen. Wir behandeln das mit Ernsthaftigkeit. Ich hoffe, das merkt man auch. Und nächste Woche werden wir auch wirklich nochmal einen sehr krassen Deep Dive machen. Genau. Und von mir war es das jetzt. Und deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sag tschüss.
Ciao.